Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur heutigen Parion AG Telefonkonferenz. Während der Konferenz sind alle Teilnehmer auf stumm geschaltet. Nach der Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Ralf Penner. Bitte schön.
Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einleitung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Teilnahme heute an der Telefonkonferenz der PAION AG über den Projektstatus von Remi Mazulam in Japan. Mein Name ist Ralf Penner, ich bin der Leiter Investor Relations und Public Relations der PAION AG und werde den heutigen Telefoncall moderieren. Ebenso anwesend sind Herr Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, Frau Dr. Mariola Söhngen, Chief Medical Officer, und Herr Abdelghani Umari, unser Finanzvorstand. In den nächsten 15 Minuten circa werden wir Ihnen weitere Erläuterungen zu der am 10. Oktober veröffentlichten Ad-Hoc-Mitteilung geben. Und nach der Präsentation werden wir uns dann Ihren Fragen stellen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Folien für die Präsentation auch als Webcast angeklickt werden können und Sie diese Details für den Webcast in der Pressemitteilung entnehmen können. Wenn Sie den Link nicht schon geöffnet haben, können Sie dies bitte jetzt tun. Diese Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und eine Aufzeichnung wird dann am späteren Abend verfügbar sein. Bevor wir jetzt gleich mit der Präsentation starten, möchte ich Sie daran erinnern, dass in der Telefonkonferenz heute auch zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind und dass der tatsächliche Ausgang von den aktuellen Erwartungen PAIONs abweichen kann. Ich möchte daher auch insbesondere auf den Haftungsausschluss, / Disclaimer, der in den Präsentationsfolien enthalten ist, hinweisen. Nach diesen einleitenden Bemerkungen denke ich, sollten wir jetzt beginnen. Wolfgang, bitte.
Ja, lieber Ralf, vielen Dank für die Einleitung. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich melde mich vom Anästhesiologie-Kongress hier in New Orleans, USA. Das ist das größte Meeting weltweit, wo sich Anästhesisten treffen. Hier sind mehr als 10.000 Besucher. Wir sind nach dem Meeting mit Ono direkt hierher geflogen, um an diesem Kongress teilzunehmen und Ergebnisse unserer Cardiac Surgery Phase 2 Studie vorzustellen, die hervorragend angenommen worden sind. Aufgrund der vielen Reisetätigkeit ist mein Befinden natürlich die eines Arztes, der mehrere Tage Nachtdienst hintereinander hatte. Aber ich hoffe, dass Sie merken, dass ich voller Spannkraft bin, weil uns einfach auch dieser Kongress sehr viel positives Feedback gibt. Wie Sie wissen, entwickeln wir unser Hauptprodukt Remi Mazulam in 3 Indikationen: der Kurznarkose, der Anästhesie und der Sedierung auf der Intensivstation. Im Jahr 2013 hatte unser Partner Ono darüber informiert, dass in seiner explorativen Phase 2 Dosisfindungsstudie in der Indikation Sedierung auf der Intensivstation aufgrund von erhöhten Plasmaspiegeln bei einigen wenigen Patienten ohne Nebenwirkungen, dass die Studie angehalten wurde. PAION hatte vorgeschlagen, die Studie mit niedriger Dosis und der Reduktion von Opioiden fortzuführen. Ich werde da später noch drauf eingehen. Nachdem jedoch ohne die Studie nicht fortführen wollte, haben wir gemeinsam beschlossen, die beobachteten Phänomene durch eine Serie von präklinischen Tests und pharmakokinetischen Modellierungen erklärbarer zu machen. Diese Untersuchungen sind inzwischen abgeschlossen und wurden auch unter unserer Mitwirkung durchgeführt. Das letzte Ergebnis, das geplant war, lag erst vor wenigen Tagen vor. Es war die Studie, in dem isolierte menschliche Leberzellen 5 Tage einer 5-tägigen Superfusion mit Remi Mazulam unterzogen wurden. Auch in dieser Studie konnte keine Erklärung gefunden werden, warum möglicherweise die erhöhten Plasmaspiegel vorgekommen sind. Das heißt, insgesamt ist mit all den uns vorliegenden Daten keine Erklärung gefunden worden, was, wie ich Ihnen später erklären werde, aber auch nicht unbedingt eine Überraschung ist. Ich würde jetzt gerne auf das erste Slide gehen. Das dass Sie erstaunen, weil da Delfine abgebildet sind. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier viele Nichtmediziner in diesem Call haben und möchte gerne auch mit vereinfachter Darstellung die wichtigsten Themen dieses Calls zusammenfassen. Wir haben den Delfin genutzt, um zu symbolisieren, wenn Sie jetzt mal auf die Mitte schauen, was Procedural Sedation bedeutet. Das heißt, der Patient geht nur kurz unter die Oberfläche und taucht auch schnell wieder auf, wie der Delfin in der Mitte. Bei der Vollnarkose ist es so, dass der Delfin ganz schnell auf den Meeresgrund geht, sich dort schlafen legt, aber dann auch wieder schnell nach oben kommt. Und bei der ICU Sedation schwimmt er irgendwo zwischen diesen beiden Befindlichkeiten, zum Teil über mehrere Tage, um dann auch wieder schnell aufzutauchen. Und das bedeutet, oder man kann sich gut vorstellen, dass für diese unterschiedlichen Tauchvorgänge der Delfin unterschiedliche Kraft benötigt, unterschiedlich steuern muss. Und das ist auch für unser Anästhetikum Remimazolam der Fall. Für alle drei unterschiedlichen Indikationen benötigen wir unterschiedliche Dosierungen, die sich zum Teil sehr stark unterscheiden. Ich komme noch darauf zurück, was das zu bedeuten hat. So, wir haben uns also die Frage zu stellen, sind die Befunde, die wir sehen, ein Problem oder sind sie bloß ein Phänomen? Plasmaspiegel, die höher sind, als man sie aufgrund von Modellierungen bei stabilen Patienten erwarten kann, sind für die ICU ein Problem, das bekannt ist, auch für andere Medikamente. Es ist aber allerdings nur dann ein Problem, wenn es zu Nebenwirkungen oder vor allen Dingen auch schwerwiegenden Nebenwirkungen führt. Das war weder schwerwiegend noch Nebenwirkungen der Fall in der vorliegenden Studie. Man muss weiterhin ausschließen, ob es ein Effekt einer Überdosierung ist, das heißt, dass das System, das für den Metabolismus der Substanz sorgt, überfordert ist, indem man einfach zu hoch dosiert hat. Das kann man nicht ausschließen, es ist aber auch nicht wirklich getestet worden. Man hätte dann die Studie fortführen müssen mit einer reduzierten Dosis, dann hätte man die Antwort schon haben können. Wir können auch heute ausschließen, obwohl wir es nicht hundertprozentig ausschließen können, dass Messfehler oder Abnahmefehler zu diesen Ergebnissen beigetragen haben. Ich würde sagen, wir können das so gut wie ausschließen, aber man kann es niemals 100% ausschließen. Auf dem nächsten Slide steht, es ist ein Phänomen, das bekannt ist, aber nicht voll verstanden. Woran liegt das? Patienten, die auf der Intensivstation liegen, haben oft multiple Probleme, die zu diesen Problemen oder Phänomenen beitragen können. Zunächst muss man davon ausgehen, dass viele dieser Patienten starke Blutverluste unter der OP erlitten haben oder dass sie unter Umständen zu viel Flüssigkeit bekommen haben und das ganze System erstmal wieder sich stabilisieren muss. Der zweite Punkt ist, dass aufgrund der Situation manche dieser Patienten eine kritische Unterperfusion, also eine Minderdurchblutung von wichtigen Organen wie die Leber und die Niere haben, was meistens durch niedrigen Blutdruck hervorgerufen wird. Wenn man allerdings dann Medikamente gibt, die das wieder gegensteuern, wird unter Umständen die kleinen Gefäße, die diese wichtigen Organe durchbluten, noch mehr zugemacht. Darüber hinaus bekommen in der Regel diese Patienten nicht nur ein Medikament, sondern ein ganzes Armamentarium von Medikamenten, die zum Teil deswegen benötigt werden, um die unterschiedlichen Probleme, die der Patient hat, in den Griff zu bekommen. Und schließlich muss man in Erwägung ziehen, ob es eine relative Überdosierung des Medikaments, um das es geht, gegeben hat, wenn man die obigen Punkte genauer und kritischer betrachtet pro Patient. Man kann also zusammenfassen, Plasmaspiegel alleine geben uns noch keine Antwort darauf, ob es ein Problem ist, sondern man muss das Gesamtbild betrachten. Wir haben das im Folgenden getan und ich gehe jetzt nochmal auf eine vereinfachte grafische Darstellung, wiederum primär auch für die Nichtmediziner unter uns gedacht, um nochmal darauf hinzuweisen, dass Anästhesie immer ein Zusammenspiel sein muss von verschiedenen Medikamenten. Zum einen Medikamente wie das Remimazolam, Midazolam oder Propofol, die dafür sorgen, dass der Patient schläft. Und das kann man separat messen. Dann ist aber auch wichtig, dass diese Patienten, die meistens große Schmerzen haben, auch eine angemessene Schmerztherapie haben. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt zu beachten. Wenn ich also ein Remimazolam gebe, das eine relativ kurze Halbwertszeit hat, das heißt, es wird schnell abgebaut, und das nicht mit dem jüngeren Bruder Remifentanil kombiniere, was genauso schnell abgebaut wird, sondern mit einer Substanz wie Fentanyl, hat man zusätzliche Effekte, die man vom Gesamtbild des Patienten abziehen muss. Wenn es also zu längeren Aufwachperioden kommt, kann das genauso gut vom Fentanyl kommen. Muskelrelaxierung spielt in der ICU-Sedation keine Rolle, ist aber ein wichtiger Punkt, den man bei der Vollnarkose sicherlich betrachten muss. Auf dem nächsten Slide habe ich mal zusammengefasst, wie wir herausgefunden haben oder was wir gemacht haben in den Studien mit Procedural Sedation. Bei Kolonoskopien gibt man eine kleine Dosis von Fentanyl, ein Opioid. Das bedeutet, dass man mit einer niedrigeren Dosis einsteigt als zum Beispiel bei der Gastroskopie, also der Magenspiegelung. Sie sehen, der Unterschied ist fast 100%. Für die Kolonoskopie geben wir 5 Milligramm als Startdosis und für die Magenspiegelung 10 Milligramm als Startdosis, denn da wird kein Opioid, also kein Schmerzmittel zeitgleich gegeben. Und diese Dosisreduktion um 50% ist bekannt für alle Benzodiazepine, aber auch für andere Sedative und Anästhetika. Man muss also immer betrachten, was ist der Gesamtcocktail, das dieser Patient bekommt und zu welchen Ereignissen führt das. Ich habe es nochmal vor allen Dingen für die deutschen Autonarren versucht, anders zusammenzufassen. Wenn man das ganze System, über das ich gerade gesprochen habe, als einen Allradantrieb nimmt, man würde sich vorstellen, dass auf der Vorderachse Remimazolam eingesetzt wird oder etwas, was wie Remimazolam ist, schnell wirkt, sowohl in der Beschleunigung wie im Abbremsen. Aber man auf der Hinterachse etwas hat, was ebenso langsam ist wie Fentanyl. Das heißt, der gesamte Prozess der Beschleunigung, aber auch der Abbremsung wird sehr stark beeinflusst. Wenn ich jetzt Remimazolam mit Remifentanyl kombiniere, dann habe ich eigentlich ein ideales Parallellaufen dieses Allradantriebs und das ist eigentlich das, was wir sehen wollen. Leider ist Remifentanyl in Japan nicht für die ICU-Sedation zugelassen und darum würde für die Behandlung der Patienten Fentanyl ausgewählt. Möglicherweise wurde aber dabei nicht an diese Interaktion ausreichend gedacht. Auf der nächsten Abbildung zeige ich Ihnen eine Grafik, die Sie möglicherweise noch, wenn Sie schon lange bei uns sind, kennen aus der ersten Phase 1-Studie, wo Sie sehen, dass man, wenn man dem Patienten einen Bolus, also eine Schnellinjektion von Remimazolam gibt, dann hat man zunächst sehr hohe Plasmaspiegel, da steht die Zahl 6000, aber innerhalb von 1-2 Minuten geht das runter auf unter 1000. Und diese Werte da unten unter 1000 reichen aus, um für etwa 10 Minuten eine Sedierung eines Patienten zu bewirken. Und das ist etwas, was wir für die Procedural Sedation auch nutzen. Wie gesagt, angepasst mit der Frage, habe ich gleichzeitig ein Schmerzmittel, dann muss ich die Dosis um 50% reduzieren. Diese Kurve, die Sie hier sehen, ist von einem Patienten, der kein Schmerzmittel parallel bekommen hat. Die nächste Abbildung zeigt schematisch der Verlauf der Kinetik in der Vollnarkose. Sie sehen also, dass nach dem initialen Bolus ein Anstieg bis auf 12.000 stattfindet, also etwa 12-mal so hoch wie die erwünschte Plasmaspiegel für die Conscious Sedation. Und Sie sehen dann, dass während der Maintenance die Dosis langsam abnimmt und bis zu dem Zeitpunkt, wo steht Reduktion zu Paku-Dose, also das ist die Aufwachstation sieht man, wie die Plasmaspiegel auf jeden Fall nicht ansteigen, sondern in einem relativen sogenannten Steady State sind. Das heißt, die bleiben über diese paar Stunden der Operation vergleichbar stehen und werden dann nach Abschalten der Infusion relativ abgebaut und gehen gegen Null. Die rote Kurve deutet im Übrigen an, wie der nicht wirksame Metabolit von Remimazolam sich verhält. Auf dem nächsten Slide haben wir versucht, durch diese rosa-rote Wolke sozusagen das Feld anzugeben, wo sich die Plasmaspiegel aller Patienten, die in der ICU-Studie vorgekommen sind. Und was Sie hier sehen, ist, dass diese Kurve deutlich über dem Plasmaspiegel liegt, die wir in der Vollnarkose bei Surgery bei den herzchirurgischen Patienten hatten. Also unsere Schlussfolgerung aus diesen Befunden ist, die Patienten wurden möglicherweise zu hoch dosiert. Unsere Planung für eine ICU-Studie sieht so aus wie auf der nächsten Grafik, wo Sie sehen, dieser grüne Bereich, der überwiegend um oder in dem Bereich liegt und unter dem Bereich liegt, der für die Vollnarkose wichtig ist, das ist ein Dosisbereich, den wir für die ICU-Sedation in einer nächsten Studie empfehlen würden. Und das kann möglicherweise auch dazu führen, dass wir diese erhöhten Plasmaspiegel nicht wiedersehen. Jetzt nochmal zusammengefasst, nachdem Sie diese Befunde sehen konnten. Wenn wir wieder auf das Bild der Delfine zurückgehen, ist es also wichtig, dass für diese unterschiedlichen Befindlichkeiten, für die unterschiedliche Tiefe der Sedierung, unterschiedliche Dosierungen notwendig sind und man eben alle möglichen Einflüsse auch noch dazu in Rechnung stellen muss. Nun auf Seite 14, das sehr schöne Experiment, das wir eben letzte Woche mit unserem Partner ONO besprochen haben. Das sind die Ergebnisse der Superfusion der isolierten Leberzellen. Sie sehen, dass an der roten Kurve, genau wie in dem ersten Graph, den Sie gesehen haben, die Konzentration von Remimazolam, das ist 7056, erst hoch ist und sich dann auf ein Maß einpendelt, das über die 5 Tage der Gesamtperfusion stabil bleibt. Ebenso verhält es sich mit der grünen Kurve, das ist der Metabolit. Der steigt erst an und pendelt sich dann auf ein Maß ein, wo sich nicht mehr viel ändert. Also auf ein, das ist ein, was ich eben beschrieben habe als Steady State, also wenn das gesamte System in einem Gleichgewicht ist. Wir sehen auch anhand dieser Ergebnisse, dass es keine Akkumulation, also kein erhöhtes Spiegel von Remimazolam über die Zeit gibt. Wir sehen auch, dass der Metabolit sich gleich verhält. Also in Summary glauben wir, dass wir hier sehr gute Befunde haben, die zeigen, dass die Substanz an sich kein Problem hat. Was ist also unsere Schlussfolgerung? Unsere Schlussfolgerung ist, dass wir mit der ersten Studie in ICU Sedation natürlich zunächst einmal auch ein sehr positives Ergebnis haben, nämlich wir haben eine gute Wirksamkeit gesehen und wir haben gesehen, dass es keine Safety-Probleme gibt. Weiterhin, und das ist vielleicht fast der größte Wert dieser Studie, wissen wir jetzt, wo wir in etwa Ceiling Dose heißt sowas wie, also das ist so die höchste Dosis, die man noch vertragen könnte oder die man empfehlen könnte, wissen wir, wo das obere Ende der Dosierung liegt. Und wir wissen, dass wir sicherlich deutlich darunter gehen wollen. Wir sind also der Meinung, dass wir circa 5 bis 10 Mal niedriger dosieren, als das in dieser vorliegenden Studie passiert ist. Weiterhin muss man noch sorgfältiger anhand der klinischen Symptomatik der Patienten titrieren, das heißt sowohl manchmal die Dosis erhöhen, als auch manchmal die Dosis reduzieren. Das ist im Übrigen etwas, was völlig normal ist in der Anästhesie. Wir haben das jetzt auch hier mit vielen Kollegen besprochen, die sagen, die Aufgabe des Anästhesisten ist, während der Narkose permanent die unterschiedlichen Systeme, die dazu beitragen, wie ich schon sagte, Opiatdosierung oder Narkosemitteldosierung, so anzupassen, dass der Patient in einem stabilen Status ist. Weiterhin glauben wir, dass das Sedierungsprofil, was man gesehen hat, durch die hohen Dosis von Fentanyl auch verschleiert wurde, sodass man nicht den wahren Effekt sehen konnte. Und wir würden in jedem Fall empfehlen, ein kurzwirksames Schmerzmittel zu geben, um auf der ICU-Sedation eine schnelle Aufwachzeit zu erreichen und zu garantieren. Zweitens, bis jetzt können wir die erhöhten Plasmaspiegel, die in diesen Patienten aufgetreten sind, nicht erklären. Weder bei einer Reduktion der Enzymaktivität noch durch eine Eigenhemmung durch Metaboliten. Und das alles hat sich wiederholt gezeigt durch eine ganze Bandbreite von präklinischen Tests. Weiterhin muss man in Betracht ziehen, dass der Fakt, dass eine erste Dosisfindungsstudie nicht immer wirklich dazu führt, dass man schon die richtige Dosis hat, ist relativ häufig und fast normal in der klinischen Entwicklung. Deshalb machen große Pharmafirmen in der Regel 2, 3, 4 Phase-2-Studien parallel. Dazu fehlen einer Firma wie Payon leider die Mittel, deshalb müssen wir das sequenziell machen. Aber Sie kennen ja auch unsere Ergebnisse aus der Procedural Sedation. Dort haben wir auch 3 Studien gebraucht, um dann die Dosis zu identifizieren, die wir jetzt für das Phase-3-Programm benutzen werden. Nochmals zum Abschluss. Wir sind der Meinung, dass die Dosierung bei der ICU-Sedation signifikant niedriger sein müssen, als sie in der vorliegenden Studie benutzt worden sind, obwohl es doch kein Safety-Problem gab. Und weiterhin und vor allen Dingen sind wir der festen Überzeugung, dass es keinen Spillover-Effekt gibt auf die Vollnarkose- oder Procedural Sedation-Programme, denn die Daten, die ich Ihnen gezeigt habe von der ICU-Sedation, waren voll integriert in die Dossiers, die wir den Behörden vorgelegt haben, um das zukünftige Phase-3-Programm zu besprechen. Von keiner der Behörde ist hierzu eine Frage gestellt worden und die Liste der Fragen und Clarifications, die wir erhalten haben, war wie üblich sehr lang. Also wir können davon ausgehen, dass diese Befunde zur Kenntnis genommen wurden. Es gab aber keine Rückfragen und deshalb sind wir der Meinung, dass wir hier keinen negativen Effekt auf diese Programme zu erwarten haben. Das ist das Ende der Präsentation. Ich möchte jetzt Ihnen die Gelegenheit geben, weitere Fragen oder Bitten um Klärung an uns zu richten.
Vielen Dank. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Bitte drücken Sie dazu die Tastenkombination Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Möchten Sie Ihre Frage wieder zurückziehen, drücken Sie bitte erneut die Stern 1. Unsere erste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Stefan Simros von der FPS. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Können Sie mich hören?
Ja, gerne. Ja.
Ja, wunderbar. Ich hatte vorhin schon den englischen Conference Call reingehört und da hatten Sie gesagt, es gibt eben auch kulturelle Unterschiede darin, wie man diese Ergebnisse dann interpretiert und welche Konsequenzen man daraus zieht. Was ich jetzt noch nicht so verstanden habe, diese Phase-2-Studie wurde ja schon im letzten Jahr, im August hatten Sie das schon gemeldet, dass diese gestoppt wurde. Warum war es nicht oder hat ONU es Ihnen nicht klarer kommuniziert, dass es vielleicht für die Frage der Einreichung der Phase-3-Studien der anderen Indikation, dass diese Phase-2-Studie da auch ein Problem darstellen könnte, wenn es da nicht entsprechende Klärungen und Ergebnisse gibt, jetzt in den Untersuchungen, die Sie noch vollzogen haben. Weil dieses Risiko war mir nicht so bewusst und ich Sie sind ja auch immer in Ihrem Zeitplan davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall zur Einreichung, vielleicht sogar auch schon zur Genehmigung der Zulassung dann im laufenden Jahr in Japan kommt. Wie hat sich das entwickelt oder gab es da Andeutungen von ONU, wie die weiterverfahren wollen?
Also wir sind nicht der Meinung gewesen, dass ONU diese Befunde auf die Vollnarkose übertragen würde. Und wir sind eigentlich letzte Woche nach Japan gefahren in der Erwartung, dass man uns mitteilt, wann gefeilt wird, nicht ob gefeilt wird. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Da uns dieses Ergebnis überrascht hat, haben wir ja auch letztlich die Ad-Hoc-Mitteilung geschaltet, damit wir den Markt so schnell wie möglich informieren können.
Okay, also es gab keinen Hinweis vorher, dass diese Phase-2-Studie diese neuen Untersuchungen da eben weitreichende Konsequenzen vielleicht haben, das ist ja auch noch nicht raus, aber vielleicht haben könnten. Okay, dann ist damit meine Frage auch beantwortet. Dankeschön.
Bitteschön.
Zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tastenkombination Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Die nächste Frage kommt aus der Leitung von Hauke Reimer von der Wirtschaftswoche. Bitteschön.
Ja, guten Tag. Ich hätte zwei Fragen. Einmal, wie hoch waren denn dann die Plasmaspiegel in der UNO-Studie und wie lange hat es gebraucht, bis sie wieder abgefallen sind? Und gab es bei der Entwicklung von Remifentanyl in Kombination wahrscheinlich mit Sedierung auf der ICU mit Midazolam ähnliche Probleme mit der Dosierung? Dankeschön.
Also das kann ich nicht sagen, weil im Beipackzettel oder in den Studien ist das nicht erwähnt. Aber aus der Diskussion mit vielen Anästhesisten weiß ich, dass Remifentanyl gelegentlich diese Phänomene zeigt. Und wenn man natürlich in der Entwicklung nicht sehr hoch dosiert hat, sondern sich von unten nach oben sozusagen hochtitriert hat in der Dosisbindung, dann wäre man auf dieses Phänomen auch in der Entwicklung nicht gestoßen. Und davon gehe ich mal aus.
Ja, gut. Und zur zweiten Frage, wie hoch waren die maximalen Plasmaspiegel in der Studie? Wissen Sie das jetzt?
Das ist ja angedeutet in diesem roten Zirkel. Die lagen etwa bei 6000 Nanogramm.
Ach so, ja.
Und das ist die Hälfte der Plasmaspiegel, die wir nach der Einleitung sehen.
Aha.
Also das ist keinesfalls höher als in der Vollnarkose.
Ja.
Was man erwarten würde, dass diese Spiegel niemals so hoch gehen wie in der Vollnarkose. Und wenn Sie bedenken, dass die Patienten dann das nicht über 5 Stunden, sondern über 24, 30 Stunden hatten, dann sind diese Plasmaspiegel keinesfalls zu hoch und auch nicht toxisch.
Ja.
Sie waren aber unerwartet für UNO.
Können Sie noch mal ganz kurz sagen, wie das überhaupt metabolisiert wird letztendlich?
Also die Substanz ist so aufgebaut, dass sie aus einem Benzodiazepin-Basiskonstrukt besteht.
Ja.
An dieses Basiskonstrukt ist eine Estergruppe angehängt.
Mhm.
Und diese Estergruppe wird von sogenannten Gewebsesterasen, daher Esterasen, wird die Substanz sozusagen auseinandergefaltet. Und das, was dann übrig bleibt, ist nicht mehr aktiv. Das ist dann dieser Metabolit.
Mhm.
Und der entsteht einfach als Abbauprodukt,
ja,
hat aber keine eigene Wirkung. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied zu,
ja,
wo der Metabolit eine sehr starke sedierende Wirkung hat.
Der hat eine sedierende Wirkung dann?
Yes. Und von Midazolam, bei Remimazolam.
Ja, ja. Und dann könnten es eventuell Esterasen, Gewebsesterasen sein, die auch in Japan, also in der Bevölkerung reduziert sind beispielsweise?
Also wir haben, also UNO hat ja, das war ja nicht die einzige Studie, die UNO durchgeführt hat. UNO hat ja ein volles Programm durchgeführt, angefangen von Freiwilligen, drei Studien in der Vollnarkose, bei Anästhesie, da ist das nicht gemessen worden, sondern das ist nur in dieser ICU-Studie aufgefallen.
Gut, und dieser Metabolit wird letztendlich renal ausgeschieden, oder wie wird der nochmal metabolisiert? Wissen Sie das?
Der wird nicht weiter metabolisiert, der wird unverändert ausgeschieden.
Okay, gut, danke.
Bitte.
Die nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Thomas Eiling. Bitte schön.
Ja, hallo. Können Sie mich hören?
Ja, ich höre Sie gut.
Hallo. Gut. Ich wollte fragen, bin ein normaler Anleger und wollte fragen, die Sicherheit, die Sie zur Zulassung, die nehmen Sie aus der Phase 2, da nehmen Sie die Sicherheit her?
Unter anderem, wie gesagt, UNO hat ja selber eine Phase 3-Studie durchgeführt in der Anästhesie, die auch sehr sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Die Patienten sind alle sicher in die Vollnarkose geführt worden. Es gab keine signifikanten Nebenwirkungen, sondern im Gegenteil, man konnte zeigen, dass eine deutliche Absenkung der negativen Blutdruckeffekte im Vergleich zur Propofol gezeigt werden konnte. Also Ono hat ja nicht nur diese ICU-Sedation-Studie durchgeführt, sondern auch ein ganzes Programm für die Entwicklung und Zulassung in der Vollnarkose. Und da sind diese Befunde nicht aufgetaucht, aber gleichwohl sind diese Daten Bestandteil unserer Safety Database. Das heißt also, unsere Einschätzung zur Sicherheit der Substanz bezieht sich auf all die 900 Patienten, die heute mit Remimazolam behandelt worden sind.
Vielen Dank.
Bitte schön.
Noch einmal zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tastenkombination Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Die nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Thomas Schießle von Equitz. Bitte schön.
Ja, danke schön. Schönen guten Tag, Dr. Sönken. Thomas Schießle hier. Eine Anschlussfrage an die Frage des Vorredners. Jetzt hat ja Ono nicht nur in ICU-Studien erarbeitet, eben, sondern auch in Vollnarkose. Könnten Sie, die Japaner sind nun sehr risikoavers. Könnte es sein, dass aufgrund der Unsicherheiten, die jetzt in der ICU entstanden sind, alle Programme gestoppt werden? Beziehungsweise würde ONU den anderen Weg gehen und eine weitere Phase 2 Dosisfindung mit deutlich niedrigeren Plasma-Levels durchführen? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass ONU sogar das ICU-Programm stoppt, endgültig stoppt?
Also da wir hierzu keine wirkliche Einschätzung abgeben können, haben wir ja die Ad-Hoc-Mitteilung geschaltet. Da wir von ONU keine klare Aussage bekommen haben, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern man hat uns mitgeteilt, man wird jetzt in den Gremien entscheiden, wie man diese letzten Befunde bewertet, um zu einer Filing-Entscheidung zu kommen. Und das ist leider der Status, wo wir sind. Und da müssen wir auf das Ergebnis von diesen Beratungen bei ONU warten und werden das dann so schnell wie möglich mitteilen.
Wie sieht denn Ihr Plan B aus, wenn denn ONU stoppen würde?
Also, ich sag mal, ich beschäftige mich erst mit einem Plan B, wenn er denn eintritt. Das ist das eine. Das andere ist, dass man die üblichen Vereinbarungen in einem Lizenzvertrag hat, die in einem solchen Fall greifen. In jedem Fall ist gesichert, dass wir vollen Zugriff auf diese Daten haben.
Gut. Schönen Dank.
Bitte schön, Herr Schießle.
Die nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Marcel Schulz. Bitte schön.
Ja, schönen Tag, Herr Sönken. Ich hatte eigentlich eine ähnliche Frage, ob das jetzt nun diese Ad-Hoc-Mitteilung bedeutet, dass sämtliche Anträge gestoppt werden von ONU. Oder die Möglichkeit besteht, dass die Vollnarkose noch beantragt wird auf Zulassung.
Ja, da müsste ich jetzt eigentlich mit Ja darauf antworten, weil Sie ja zwei Möglichkeiten
gegeben haben. Dann sagen Sie mir bitte, wie hoch Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen.
Wenn ich die Wahrscheinlichkeit einschätzen würde, wäre ich verpflichtet gewesen, das in der Ad-Hoc mitzuteilen. Und da ich einfach das nicht interpretieren kann, es gibt unterschiedliche Strömungen sicherlich bei ONU. Die einen sagen, es ist kein Problem, die anderen sagen, es ist ein Problem. Aber ich weiß nicht, wer dort jetzt die Macht der
Entscheidung hat. Aber scheinbar können Sie ja unterschiedliche Strömungen, haben Sie ja schon mitbekommen, wenn Sie sagen, die Strömung in eine Richtung, dass es bedeuten würde, ist es kritisch, für die Vollnarkose eine Zulassung zu beantragen. Das ist ja schon mal ein Statement.
Ja, wenn das nicht
der Fall gewesen kritisch sei, oder nicht
keine
kritisch?
Bitte?
Ja, okay, dann verstehe ich das als kritisch.
Das steht Ihnen frei, das so zu interpretieren.
Ja, das ist meine Meinung.
Wir sind nach Japan gefahren, nachdem wir eine E-Mail bekommen haben, wo drin steht, we look forward to discuss filing with you, filing strategy. So, so sind wir zu Hause losgefahren.
Ja. Ja, aber Sie wissen, dass die entsprechenden Aktionäre ein Interesse haben zu wissen, wie es weitergeht. Dass EU und USA kein Problem darstellen, das kann sich jeder vorstellen. Aber dass ONU ein Schritt wäre, ein erster Schritt in einen Markt hinein, ist das schon eine gewisse Relevanz. Die Bedeutung ist ja nicht vom Tisch zu fegen.
Nein, das will ich auch nicht vom Tisch pflegen, sonst hätte ich ja keine Ad-hoc-Mitteilung gemacht. Also wir sind jetzt einfach in der Situation, dass wir warten müssen, wie ONU sich entscheidet. Ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauert, dass wir im November die Klarheit haben werden. Und wir werden dann umgehend informieren.
Ja, nee, ich verstehe Sie. Auf jeden Fall, weil die Aussage von ONU ist sehr unklar. Das zu trennen wäre einfach nur sinnvoller gewesen, dass ONU sagt, in dem Bereich machen wir nicht weiter oder eine neue Studie und in dem Bereich stellen wir auf jeden Fall einen Zulassungsantrag. Damit hat ja eigentlich die Allgemeinheit gerechnet.
Ich auch, nicht nur die Allgemeinheit.
Ja. Nee, das war dann auch so meine Frage. Dann bedanke ich mich recht herzlich.
Bitteschön.
Danke.
Wir haben keine weiteren Fragen und somit übergebe ich das Wort zurück für abschließende Worte.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Teilnahme an der heutigen Telefonkonferenz. Ich hoffe, dass wir in der Lage waren, Ihre Fragen ausreichend zu beantworten. Sollte das nicht der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte noch einmal. Wenn Sie diese Konferenz noch einmal anhören wollen, dann besuchen Sie bitte später am Abend den Investorbereich auf unserer Webseite. Dort werden wir eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz ablegen. Fürs Erste ein herzliches Dank nochmal und damit sage ich auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihr Interesse an der Fion AG.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.